Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Dr. Volker Hassemer, ehemaliger Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Berlin. Diese Doppelfunktion hatte er zweimal inne, nämlich zunächst in den 80er Jahren im alten West-Berlin, wo er auch einige Jahre Senator für kulturelle Angelegenheiten war. Und für Stadtentwicklung wurde er dann wieder zuständig nach der politischen Wende, als der Prozess des Zusammenwachsens beider Teile Berlins so richtig in Fahrt kam. Und folglich hatte er darauf einigen Einfluss. Herzlich willkommen, Volker Hassemer.
Herzlichen Dank.
West-Berlin haben Sie ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kennengelernt, sind hierher gegangen, als Ihr Jurastudium, Jura und Soziologie dem Ende zuging und Sie noch eine Dissertation schreiben wollten. Jahrgang 1944. Da fallen Sie nicht mehr unter den Generalverdacht, der junge Mann wollte den Wehrdienst umschiffen.
Nein, ich hatte einfach ein Interesse an Berlin. Es war damals eine wunderbare Übung, dass Abiturreisen nach Berlin gingen. Und da war ich mit der Abiturklasse, mit meiner Abiturklasse. Und damals hatte ich mich entschieden, sobald es geht, gehst du in diese Stadt, weil ich Städte liebe und ja eigentlich einzige wirkliche Stadt in Deutschland, die diesen Namen verdient, von der Größe, von der Dramatik her auch. Das war für mich jedenfalls Berlin.
Von der Dramatik vielleicht, auch damals natürlich, aber München und Hamburg würden zumindest rufen, hallo, wir auch.
Naja, es ist übrigens schön, wenn die Städte dann sagen, wir auch, denn dann beginnt's. Dann müssen die, sollten die sagen, warum und im Hinblick auf was und was ist faszinierend. Das ist überhaupt das, was man mit Städten verbinden sollte. Also ich habe diesen Gegenruf, wir auch oder wir noch besser, den höre ich gern und begebe mich gern in die Auseinandersetzung, aber auch in ein besseres Verständnis über andere Städte.
Sie sind damals auch CDU-Mitglied geworden.
Ich bin in Berlin CDU-Mitglied geworden, einfach weil ich dachte, dass ich über die CDU am besten die grundsätzlichen Positionen transportieren kann, die ich für richtig hielt. Ich habe immer Politik verstanden und die Parteien als ein Transportmittel für eigene Überzeugungen. Das hat sich dann nicht immer so erwiesen. Ich habe von Anfang an dann auch innerhalb der CDU eine eigene und auch gar nicht so einfache Position eingenommen. Es kann gut sein, wäre Richard von Weizsäcker nicht nach Berlin gekommen, hätte es sein können, dass ich nie wirklich hätte wirksam werden können. Das war letztlich Anfang der 80er Jahre seine Entscheidung.
Damals jedenfalls, und das war die Dramatik in Berlin, da war dieser Teil, dieses West-Berlin, eine rundum eingemauerte Insel. Man kann auch sagen, es war ein Kessel mitten in der DDR. Alles, was jenseits der Mauer lag, das war eine andere Welt. Die hat man als Bürger von West-Berlin so gut wie gar nicht betreten. Und in dieser West-Berliner Rumpfstadt haben Sie gearbeitet. Richard von Weizsäcker haben Sie schon erwähnt, 81 wurden Sie der Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz und kannten natürlich also dieses ganze Stadtgebilde innerhalb der beschränkten Ausdehnung. Aber dann 89 die Wende und 91 werden Sie wieder Senator für Stadtentwicklung. Wie haben Sie sich, weil Sie sich ja dessen klar waren, dass jetzt etwas geschehen muss, was beide Hälften zusammenbringt und was beide Hälften auch verändern wird, wie haben Sie sich dann diese Ost-Berliner Stadtteile angeeignet, ein Bild gemacht? Sind Sie viel Fahrrad gefahren? Oder?
Ja, es ist ein wirklich zentraler Punkt, den Sie da nennen. Der galt ja nicht nur für mich, der galt für alle. Auch der Innensenator, auch der Schulsenator mit noch komplizierteren strukturellen Themen jeweils hatten plötzlich eine Zuständigkeit für ein Gebiet, das sie schlechter kannten als irgendeine andere deutsche Stadt. Ich kannte Paris besser als Ost-Berlin. Und wir waren dann plötzlich für dieses Gebiet zuständig. Und wir haben es alle, und das hat uns sehr geholfen, natürlich mit Enthusiasmus gemacht, weil wir auf diesen Punkt, auf diese Situation, ja, man kann doch nicht mal sagen, gehofft und gewartet hatten. Wir hatten es ja nicht für möglich gehalten, aber jetzt war sie da. Und da sind wir in diese Szenerie eingestiegen mit absoluten offenen Ohren und großer Arbeitsbereitschaft, mit großem Engagement. Also es war eine Überdosis an Energiezufuhr,
Motivation, die man
dann hatte. Also es war eine Zeit, die nicht nur im Nachhinein, sondern schon am Anfang waghalsig war, auch für mich waghalsig. Das war auch der Grund, warum eine ganz zentrale Idee, die ich auch noch heute für richtig halte, ich dann eingeführt habe, nämlich dieses Stadtforum, dass ich gesagt habe, wenn du schon selbst die Stadt nicht in allen Einzelheiten kennst, die auch nicht mit ihren Interessenlagen, mit ihren, wo kommen die Leute her, was erwarten sie, wie kann man sie mitnehmen, das hat ja alles etwas mit Stadtentwicklung zu tun. Die Stadt besteht nicht aus Straßen und Häusern in erster Linie, sondern aus Menschen, aus solchen, die in diesen Häusern, auf diesen Straßen, in der Öffentlichkeit dem ganzen Leben geben. Also habe ich Stadtforum, wie ich finde, eine extrem moderne Form, Bürger zu bitten, bevor die Entscheidungen gefällt wurden, mit mir die Grundlagen, die Aspekte dieser Entscheidung zu besprechen. Wir haben uns 3 Jahre lang in einer Gruppe von 80 ganz unterschiedlichen Leuten, eben nicht nur Anhängern, sondern wirklich nicht formellen, sondern inhaltlichen Repräsentanten der Stadtgesellschaft getroffen, um Stück für Stück die jetzt zu treffenden stadtplanerischen Entscheidungen zu erörtern.
Also habe die Notwendigkeit dieses Forums haben nicht alle verstanden. Es wurde ihnen auch gesagt, ja, da hast du eine Quasselbude eingerichtet.
Und das ist die bis zum heutigen Tage die einfach amateurhafte Dummheit der Politik, dass sie sich vor solcher Offenheit immer wieder dadurch verschanzt, dass sie sagt, das führt ja dann nicht zu einem Ende. Das Gegenteil ist der Fall. Eine solche öffentliche Auseinandersetzung beschleunigt Verfahren. Es bringt nämlich ganz unterschiedliche Positionen dazu, sich mit dem Thema, um das es dann geht, es ist eben nur ein Thema, was aber von unterschiedlichen Seiten betrachtet wird, in einem Raum, und zwar mit den zuständigen Politikern gemeinsam zu befassen. Und ich komme nicht ohne Grund mit dieser Schilderung als Antwort auf Ihre These, du konntest doch gar nicht die Materie richtig umfassen. Das gilt auch für jeden Politiker heute, selbst wenn er in einer Stadt, die er gewohnt ist, lebt. Und dann muss die Reaktion sein, dass man sich die Erfahrungen anderer Menschen mit in den Entscheidungsraum holt. Das ist dann nicht Bürgerbeteiligung, um Leute zu beruhigen, sondern das ist Beteiligung von erfahrenen, guten, starken Menschen, die dann die Entscheidungen qualifizieren, die schlechter wären, als würde die Politik oder der Politiker gar das für sich allein vor dem Hintergrund seiner eigenen Kenntnisse und Erfahrungen in Anspruch nehmen.
Aber dann ging das alles sehr, sehr schnell. Ost-Berlin war ja Hauptstadt der DDR gewesen und Gesamt-Berlin wollte nun wieder Hauptstadt Gesamtdeutschlands werden. Und dann sind Sie, da waren Sie ja noch gar nicht lange, wieder Senator für Stadtentwicklung, im Frühjahr 1991 nach Bonn gefahren, hatten ein Modell in Ihrem Koffer und haben in einem Bonner Hotel den streitenden Parlamentariern, die zu einer Entscheidung kommen mussten, gehen wir nach Berlin oder nicht, verlegen wir den Hauptstadtsitz, den Regierungssitz, denen haben Sie dieses Modell gezeigt und ihnen erklärt, das wird alles ganz wunderbar in Berlin. Es gibt kurze Wege, ihr werdet hier wunderbar arbeiten können.
Ja, das ist ein lustiges Detail. Die Deutschen, und das ist jetzt nicht kritisch gemeint, sind ja nicht von vornherein großstädtisch angelegt, sondern sie haben wunderbare, hervorragende Mittelstädte. Das ist die Kraft, das ist die Stadtkultur in Deutschland. Berlin, ich muss es nochmal sagen, fällt da ein bisschen raus. Und also waren dann auch die Politiker, die ja weitgehend das Spiegelbild der Bevölkerung sind, sie waren wirklich verunsichert. Also haben wir denen gesagt, wir müssen denen in ganz primitiven Aspekten ihre Furcht nehmen vor dieser Stadt. Oh Gott, wie können wir denn? Wir wollen doch in Ruhe arbeiten. Wir wollen doch vor allem uns auch von vornherein zurechtfinden, damit wir uns unseren inhaltlichen Themen widmen können.
Und nicht zu vergessen, unsere Familien sollen nachkommen. Und die sollen ja da in eine kuschelige Umgebung kommen und nicht in einen Moloch.
Richtig. Und da ist also so eine große Stadt, hat da eher Angst gemacht. Und deswegen haben wir dann mit einer Planung, die keine ehrliche Planung war, aber das war einfach ein Beweis der Baumassen, die man dann in einer so großen Stadt derartig unterbringen kann, dass die Wege in der großen Stadt kürzer werden und nicht länger werden, als es in Bonn, Bad Godesberg gewesen ist. Und das war gar nicht so unwichtig, diesen Gesichtspunkt bei der ja dann anschließend knappen Entscheidung bei den Abgeordneten platziert zu haben. Und wir haben das in der Tat mit diesem Trick gemacht und ja, das ist gelungen.
War das so eine Erfahrung, die Sie da in Bonn gemacht haben, die eine Art Grundlage war, dafür, dass Sie sich fortan als Hauptstadtverkäufer im besten Sinne Werber, Trommler für diese Stadt verstanden haben. Erstmal bundesweit, wo Sie ja Verbänden, Unternehmen und so weiter gesagt haben, ihr müsst hierher kommen. Wenn ihr nicht mit eurem Hauptfirmensitz herkommt oder Hauptverbandssitz, ihr müsst hier eine Dependance eröffnen in Berlin. Und auch international haben Sie ja jede Gelegenheit genutzt, Werbung für Berlin zu machen. Also das Etikett Hauptstadtverkäufer, das wird Ihnen gern angehängt.
Aber auch da ist es eben so, dass ich ja von Hause aus, ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Gualgesheim, bei Bingen, Mainz. Ich bin ja nicht jemand, der etwa die deutsche Landschaft nicht kennt. Deswegen war mir auch nicht fremd, wie Deutschland auf diese große Stadt Berlin reagiert. Und diese Mischung, dass ich in meiner Stadt Berlin war auf der einen Seite und dort eben über 30 Jahre schon gearbeitet hatte, aber auf der anderen Seite ganz und gar nicht vergessen hatte, was Deutschland, mit dem wir jetzt in neuer Weise zusammenkommen mussten und wollten, was das bedeutete, das hat mir in dieser damaligen Zeit sehr geholfen. Und ich bin bis zum heutigen Tag der Überzeugung, dass wir noch nicht fertig sind beim Erlernen, was heißt denn diese Hauptstadt Berlin. Nach der Bonner Zeit, da sind wir, wie mit allem, nach meiner Überzeugung, allenfalls bei der Halbzeit der Entwicklung seit 1989. Wir werden noch weitere 20 Jahre lernen müssen, was das denn alles noch an Möglichkeiten eröffnet. In meiner jetzigen Funktion bei Stiftung Zukunft Berlin haben wir deshalb Hauptstadtreden erfunden.
Wollen wir nachher auch drüber sprechen. Und, ich möchte jetzt noch einen Augenblick bei Ihrer Phase als Senator für Stadtentwicklung damals bleiben. Die ging 1996 zu Ende. Der Regierungsumzug fand erst 1998 statt, aber natürlich sind die ganzen Wettbewerbe und so weiter zu Ihrer Zeit gelaufen. Hand aufs Herz, wie viel Einfluss bei der Gestaltung von Architekturen, die hier entstanden sind, hatte der Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer?
Weniger bei den Architekturen, das auch bei den großen Projekten, ja, Potsdamer Platz, auch die Wettbewerber Reichstag, die waren alle in meiner Verantwortung. Vor allem war es ein Einfluss im Zusammenspiel der Kräfte innerhalb der Stadt. Wo kommt was hin? Wie wird das Ganze zu einem Organismus? Wie wird das wirklich zu einer lebendigen Stadt? Und da bin ich auch sehr froh. Also dieses Berlin ist in einer Weise, wie ich es damals nicht hätte erhoffen können, zu einer gemeinsam lebendigen Stadt geworden. Typischerweise und immer, wie schon in der Vergangenheit, mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Farben innerhalb der Stadt, aber doch in einem gemeinsamen Bild, das reichhaltig, das vielfältig ist. Es war eine Phase auch dann doch der kreativen Neuerfindung. Und gerade weil es so neu war, hatten die, die besondere Verantwortung trugen, mehr Einflusschancen, als wenn das nur in der normalen Entwicklung, wo alle schon in ihren Schützengräben seit Jahrzehnten saßen und sich so oder so gegenseitig verhielten. Das war hier nicht der Fall. Ich konnte also wirklich in dieser Verantwortung auf einem nicht bebauten, nicht bestellten Terrain arbeiten musste auch. Das hat mir auch fast Angst gemacht am Anfang, weil diese Ungeheuerlichkeit wirklich der damals existierenden Alternativen, macht man das, macht man aus dem Mauerbereich einen Fahrradweg. Also es waren ja wirklich die tollsten Dinge nicht nur gedacht, macht man die ganze Regierung auf dem Flughafen Tempelhof, was damals eine ernsthafte Überlegung, dann sind die abgeschlossen und keiner stört. Die oder die stören auch keinen anderen. Also es war ja hohe See bei der Frage, was wird wirklich. Und auch das war der Grund für mich, mit dem Stadtforum mich zu versichern, dass das, was ich mir da vorstellte, jedenfalls nicht abstrus oder falsch war.
Ich finde es sehr schön, dass jetzt nicht aus dem Bundestagsbau, der ist ja jetzt im Alten Reichstag, aus dem Kanzleramt, aus den vielen Ministerien, den Verwaltungsbauten und so weiter, jetzt kommen noch die Botschaften der ganzen ausländischen Vertretungen und die Botschaften der Ländervertretungen und. Also ich bin als durch Berlin Flanierende sehr froh, dass aus diesem ganzen Regierungskomplex nicht ein Ghetto irgendwo geworden ist. Ja, das gibt's ja in Hauptstädten dieser Welt, dass es ein eigenes Viertel ist.
Wir haben damals gesagt, wir finden es wunderbar, dass die Hauptstadt hierher kommt, dass Regierung und Parlament und die Botschaften und natürlich auch die Lobbyvertretungen, dass sie hierher kommen. Aber wir haben genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, sie sollen bitte noble und sehr erwünschte, aber nicht mehr als auch Mitbürger werden. Das Zentrum dieses Berlin ist genauso geprägt durch wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen wie durch die politischen. Und das ist dann auch ein Charakter der Stadt. erst an der dritten Stelle. Gibt es dann rund um den Potsdamer Platz und an anderen Orten, rund um natürlich auch traditionellen Kurfürstendamm, Friedrichstraße, gibt es Einkauf und anderes. Aber der Charakter der Stadt ist durch die Politik nicht plötzlich neu gemacht worden. Er ist bereichert worden. Es ist immer blöd, wenn ich jetzt über das rede, was wir damals selbst in die Wege geleitet haben. Aber im Ergebnis, es funktioniert doch außerordentlich gut. Und dieses Neue, was dazu kam, hat das andere nicht untergebuttert, sondern bereichert.
Hauptstadt Berlin gelungen. Machen wir damit erstmal ein Bewenden. Ihre Musiken in diesem Doppelkopf sind zweimal Holländer, Friedrich Holländer, als Liedtexter und Komponist. Einmal von einer großen Dame der deutschen Unterhaltungsgeschichte, die in den klassischen Kabaretts in Berlin aufgetreten ist, Blandine Ebinger. Was führt zu dieser Wahl?
Zunächst die persönliche Bekanntschaft mit Blandine Ebinger. Ich hatte die große Gunst, sie in den 80er Jahren kurz vor ihrem Tode in einer bestimmten Zeit kennenzulernen. Ich habe an ihrem Grabe geredet.
Sie war so alt wie das Jahrhundert geboren, 1899.
Sie ist war eine so wunderbare Frau. Und sie steht eben halt auch für dieses ungeheuer einerseits schöne, aber auch schlimme 20. Jahrhundert, was Berlin war. Sie war Anfang des Jahrhunderts einer der Persönlichkeiten gemeinsam mit Holländer, mit dem sie damals dann auch verheiratet war.
Die berühmten 20er Jahre.
Da waren die wirklich große Akteure. Und dann mussten sie 33 Berlin und Deutschland verlassen. Und dann kamen sie zurück und kamen dann wieder nicht nach Berlin. Auch das ist prototypisch. Holländer ging nach München und starb dann in München. Also dieses Berlin, das am Schluss des Jahrhunderts dann nochmal eine Chance bekam durch den Fall der Mauer, nach diesem unerhörten, eben von Berlin aus teilweise geradezu dramatisch schlimmen Jahrhundert, das verbinde ich mit diesen beiden und vor allem mit Blandine Ebinger. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, warum erinnere ich nicht an sie?
Wir hören einen Klassiker aus den Liedern eines armen Mädchens, nämlich Wenn ich mal tot bin.
Wenn ich mal tot bin und in weißen Seidenkleid in meinen Sarje liege mit Bescheidenheit, dann fällt die Schule aus, denn geht zum Kirchhof raus, die ganze Klasse kommt bei mir in Trauerhaus. Die wollen mir alle sehen, wenn ich mal tot bin. Wenn ich mal tot bin, och, das wird so schön. Wenn ich mal tot bin, kommt auch Pastor Eisenlohr, der liest in schönen Vers aus seiner Bibel vor.
Blandine Ebinger mit dem Holländer Titel »Wenn ich mal tot bin«. Gewünscht vom ehemaligen Berliner Senator Volker Hassemer als HR2-Doppelkopfgast heute im Studio mit ihm Barbara Henke. Er habe nie Parteipolitik, sondern immer Berlin-Politik betrieben, sagt das CDU-Mitglied. Und konsequent hat sich Volker Hassemer nach seinem Ausscheiden aus dem Berliner Senat andere Rollen gesucht, in denen er weiter die Werbetrommel für Berlin schlagen konnte. Er ging 1996 als Vorsitzender in die Geschäftsführung von Partner für Berlin, Gesellschaft für Hauptstadtmarketing. Und er wurde 2006 Vorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin. Das heißt, Herr Hassemer, die Gestaltung dieser Stadt, die ist Ihr Lebensthema.
Ja, also man soll ja im Leben auch das machen, was man kann. Und ich kann Berlin inzwischen einigermaßen gut. Und wenn dann noch zusammenkommt, dass man von diesem Gegenstand überzeugt ist, und zwar nicht als eine runde Sache. Berlin ist keine runde Sache. Ich bin von diesem Berlin überzeugt, weil es diese schwierigen und dann eben halt auch im Ergebnis interessanten Facetten hat. Und man sich das leisten kann, diese Leidenschaft zu frönen, dann sollte man es machen. Und das ist die Begründung für meine Arbeit in Berlin und für Berlin.
Vielleicht können wir mal einen Blick nach Frankfurt am Main werfen. Jetzt, 65 Jahre nach Kriegsende, soll dort der Wunsch vieler Bürger nach einem Altstadtgefühl erfüllt werden. Sowas Ähnliches läuft hier subkutan in Berlin auch mit der Diskussion darüber, was soll eigentlich am sogenannten Roten Rathaus, hinterm Roten Rathaus, nahe dem Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Was soll da eigentlich werden? Ihre Haltung ist immer, bitte keine Puppenstuben bauen. In Frankfurt kommt ein bisschen sowas wie eine Puppenstube. Da werden 7, 8 alte Bauten komplett restauriert, weil man weiß, wie sie aussahen. Zumindest äußerlich werden sie auch wieder so aussehen. Wie halten Sie es damit, wenn die Menschen aber doch wollen, dass diese gut fassbaren Kubaturen und Ausmaße und auch dieses Kleinteilige, dass ihnen das heimischer ist, heimlicher?
Also ich kann mir über Frankfurt kein Urteil erlauben, aber ich bin wirklich sehr davon überzeugt, dass eine der höchsten Qualitäten des Politischen ist, zu führen, auch eigene Positionen zu beziehen und nicht nur einfach der Lautsprecher von den Mehrheiten, wie sie auch immer sich gestalten, zu sein. Die Leute haben einen Grund, das ist, insofern geht es weit über den Städtebau hinaus, eine Grundposition, dass sie lieber in dem bleiben, wo sie schon sind. Das gilt für ihren Beruf, das gilt für ihre Umgebung, das gilt für die Situation, in der sie stehen. Das ist sehr menschlich, im wahrsten Sinne des Wortes sehr menschlich. Aber die Zukunft von Menschen hängt davon ab, wie sie selbst Zukunft gestalten, wie sie also aus dem, was bisher in der Vergangenheit, was ihre Väter, was sie selbst erarbeitet haben, wie sie die Kraft haben, sich von dem zu trennen, weil in einer immer größeren Geschwindigkeit das Neue hergestellt werden muss. Wenn das unsere Städte, die europäischen Gesellschaften nicht machen, werden es andere machen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, dann gehört denen die Zukunft und nicht mehr uns die Zukunft. Die Qualität der Entwicklung Europas und auch der europäischen Städte lag darin, dass dort die großen Erfindungen, dort die großen Neuigkeiten gewesen sind. Wir diskutieren in Berlin ja auch den Wiederaufbau des Schlosses. Die damaligen Architekten hätten noch nicht mal zu lachen begonnen, hätte man von denen erwartet, dass sie irgendeine Vergangenheit hätten nachbauen sollen. Und wir sind heute stolz auf das, was sie damals gebaut haben, weil sie damals ihre neue Zugriffe machen
konnten. Sie waren die fortschrittlichsten ihrer Zeit.
Das ist die, also ein Herr Schinkel hat so einiges abgerissen und nicht etwa wieder aufgebaut, abgerissen, um seine von uns hoch bewunderten neuen Bauten zu errichten.
Ich sage damit, ist das ja nicht unproblematisch. Und zum Beispiel ist es ein beliebter Vorwurf, den Architekten zu sagen, ihr baut Maschinen, in denen wir nicht leben mögen, und zieht selber in großzügig renovierte Altbauwohnungen mit viel Raum, mit großen Deckenhöhen und so weiter. Also das ist ja nicht ganz ohne.
Ja, ich räume Ihnen das vollkommen ein. Es gibt ja auch dann immer wieder Architekten, die genau diese Rekonstruktion sogar vertreten. Das ist nämlich die andere Zange in dieser Bewegung, dass nämlich die aktuelle Architektur, und Gott sei Dank, es war vor einiger Zeit noch dramatisch negativer, so wenig Zutrauen verdient und so wenig Zutrauen auch erkämpft. Aber da müssen wir durch. Wir können nicht sagen, wir verabschieden uns vom Thema Architektur, von dieser großen Kulturaufgabe, weil wir es nicht können. Wo kommen wir denn dahin? Was ist das für eine Kulturnation, die sich in einem großen Feld, nämlich der Gestaltung der Stadt, verabschiedet von ihrem eigenen Beitrag? Auch das wird sich rächen. Unsere Städte sehen immer noch, auch mit den neuen Gebäuden, vorbildlich aus, was die Welt angeht. Wenn sie aber Puppenstuben werden, werden nur noch die japanischen Fotogruppen zu uns kommen und nicht mehr die, die bei uns in die Zukunft hinein leben wollen. Das sind doch die Gäste, die wir in Zukunft brauchen, vor allem in Berlin brauchen. Und darum kämpfe ich auch in meinem Bild für Berlin. Wenn Sie den Eindruck haben, Sie gehen in ein Museum, ist das auch nicht schlecht. Aber eine Stadt, verstanden als ein behagliches Museum, der gehört nicht die Zukunft.
Aber Dinge, die noch da sind, die zwar alt sind, aber modernisiert werden können, die sollte man auch erhalten.
Da bin ich ganz entschieden. Da hatten wir in den 80er Jahren, das war Teil meiner Arbeit, da haben wir eine große Umsteuerung gemacht. Diese damals sehr beliebte Zerstörung von Altem, um dann Neues, weil es preiswerter sei, weil es weniger kompliziert sei, zu machen. Ich selbst liebe diese alten Gebiete, aber wenn dann mal eine Baulücke existiert und man dann nicht versucht, mit einem neuen Zugriff die heutige Fasson dieser Gegend zu gestalten, sondern einfach nur nachbaut, was war, dann macht man wieder den Fehler, den ich jetzt beschrieben habe.
Interessant ist ja, dass zum Beispiel Neubauten namhafter moderner Architekten, wenn sie von den Voraussetzungen her gezwungen sind, im Format einer Puppenstube zu bauen, nämlich weil das Grundstück so klein ist, wunderbare, fantasievolle Einfamilien-, Zweifamilien-, Dreifamilienhäuser bauen. Das Problematische sind aus meiner Sicht der Dinge immer die großen Bauten und das auch beim Verwaltungsbau, beim Büroraumbau und so weiter. Ich komme zum Potsdamer Platz. Der ehemalige Senator für Stadtentwicklung sagt heute, das, was da gebaut worden ist, ist klasse. Sie sind zufrieden mit dem Potsdamer Platz. Ich habe viele Menschen gefragt, mir keiner bestätigen kann. Man hat immer das Gefühl, man geht da schnell entweder runter in die S- oder U-Bahn oder man geht schnell durch, eine Seite Richtung Kulturforum, andere Seite Richtung Gropiusbau. Was finden Sie so gut an dem, was am Potsdamer Platz entstanden ist?
Ja, zum Kulturforum geht man übrigens auch zögernd, um dort zu sein, sondern auch im Ergebnis nur, um in die Räume zu kommen. Das ist alles diese Architektur.
Man geht nicht wegen der Architektur, das ist klar.
Und also auch nicht wegen des Stadtraums. Das haben wir bis zum heutigen Tage, haben wir da große Probleme in dieser Gegend. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist die in der Regel ökonomisch definierte Dimension des Gebauten. Natürlich kann man eine Kathedrale eindrucksvoll bauen, das ist eine große Dimension, aber in der Art und Weise, wie dann Büros und auch Wohntürme entstehen, das ist eine problematische Angelegenheit. Ich bin mit dem Potsdamer Platz deswegen überwiegend zufrieden, weil er anders als andere innerstädtische Dinge, die entwickelt worden sind, in London entwickelt worden sind, La Défense in Paris, dann doch wirklich von den Leuten gesucht wird. Das liegt an dem Nutzungsmix, den wir dort haben. Aber das liegt dann aber auch daran, dass die Architekturen, die wir am Potsdamer Platz haben, eben wirklich nicht aus einem Guss sind. Da gibt es zwar von Renzo Piano das Galerie Timbre des Ganzen, aber ansonsten sind 5, 6 der interessantesten, spannendsten Architekten dort. Und wenn wir da heute hingehen würden, dann würden wir jetzt auch in einer warmen Zeit sehen, dass die Leute sich auch im öffentlichen Raum aufhalten. Also ich bin mit dem, was denn daraus geworden ist, denn auch da hatte ich Angst, dass wir, wenn wir absolut neu bauen, es gibt ja da wirklich nur das alte Haus Hut, was alt ist, und es gibt die unter Denkmal geschützte Straße, Potsdamer Straße mit ihren Bäumen. Alles andere ist neu. Da hatte ich Angst, kriegt das denn, bevor es überhaupt auch nur annähernd Patina hat, schon eine Form von Wärme. Und ich sehe das positiver, als Sie es jetzt geschildert haben.
Gut, jetzt kommt der zweite Friedrich Holländer-Titel, gesungen von Ihrem Sohn, von Julius Hassemer. Das Trio Ohrenschmalz spielt. Was treibt Ihren Sohn zur Musik der 20er Jahre?
Ja, der ist ein absoluter Berliner. Und die singen mit großer Liebe, mit Enthusiasmus, nicht etwa, weil ich gesagt habe, mach doch mal sowas, singen die Lieder in der Art der 20er Jahre. Und auch das ist eben das Berlin, das wir am Anfang des Jahrhunderts viel dann hatten und dann zerstört haben. Und dann Leute, die jetzt hier leben, nun plötzlich auch wieder sich mit sowas verbinden können. Und
das heißt, es ist wieder eine Wurzel für die Kultur, die Anfang des 21. Jahrhunderts gerade im Entstehen begriffen ist.
Irgendwas war da, was dann jedenfalls nicht vollkommen gekappt ist, was bei denen wieder aufgegriffen ist. Und deswegen Friedrich Holländer in einer ganz anderen Fassung.
Stroganow, ein Großfürst einst an Zarenhof, wo sonst, war ein eifersüchtiger Gatte, der in Omsk gleicht bei Imsk und nur 14 Werst von Omsk. Ein großes Gut, was für ein Gut? Na so ein Gut, na schon gut. Kurz und gut, ein Gut von 1000 Seelen hatte. Wieso Seelen? Lassen Sie mich erzählen. Das ist Russisch, echt Russisch. Jeder Russe, der hat Seele, was weiß ich. Hey, hey! Und auf dem Gut, seinem Gut, da in Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk, lebte auch seine schöne Frau, wo sonst. Und dass sie schön war, wusste er. Und außer ihm noch Pjotronow und Krotzkolow und Rotzkolow und Strutzkinow und Rutzkinow und ganz besonders Schmutzkinow. Ziemlich viele wussten dieses ziemlich gut von dem Gut.
Stroganow von Friedrich Holländer, gesungen von Julius Hassemer im HR2 Kultur Doppelkopf. Heute mit Volker Hassemer, dem Wahlberliner seit 5 Jahrzehnten, der sich zum Hauptstadtverkäufer entwickelte, als er Senator für Stadtentwicklung war und der sich auch heute noch stark macht für die Weiterentwicklung dieser Stadt. Mit ihm im Studio ist Barbara Henke. Wozu Berlin? Fragt der Titel von Volker Hassemers Streitschrift, die seine Arbeit in der und für die Stadt bilanziert und die dann fordert, jetzt, gut 20 Jahre nach der deutschen Vereinigung, solle erneut gründlich diskutiert und geplant werden, wie es weitergehen kann. Volker Hassemer, Ihr Kernvorwurf heißt, Berlin funktioniert als Regierungssitz, okay, und Berlin ist ein Las Vegas für Bildungsbeflissene, auch okay, aber der Rest ist Schweigen. Was muss zur Sprache kommen? Worüber wird so hartnäckig geschwiegen?
Es wird darüber geschwiegen, dass wir höchstens im Finanziellen wird darüber gesprochen, dass wir allenfalls die Hälfte der Stadtwerdung dieser gemeinsamen Stadt hinter uns haben. Wir haben 20 wilde Jahre, auch Aufbaujahre hinter uns, aber wir haben noch lange nicht den Stand erreicht, das muss man ganz klar und offen vor allem sich selbst sagen, dass Berlin auf Dauer leben und überleben kann. Wir brauchen zusätzliches Wachstum. Das ist zunächst mal ein großes Problem.
Wachstum an Menschen?
An Menschen, an Reichtum, Wachstum an Qualität, Wachstum an Produktivität. Wir nehmen ja nicht nur nicht Steuern genug ein, sondern wir haben zu wenig Produktivität in dieser großen Stadt.
Und damit zu wenig Arbeitgeber. Und
damit zu wenig Arbeitgeber, damit zu wenig Leistungsfähigkeit. Wir sind abhängig im ganz weiten Rahmen von anderen. Und das ist nicht das, was ich Stabilität für die Zukunft nenne. Und
dann aber von den Menschen her, um das mal zu plakatieren, hat sich ja unglaublich viel getan. Mehr als 50% der 2011 in Berlin lebenden Menschen sind neu hinzugekommen. Sowohl aus Westdeutschland, als auch aus den ostdeutschen Bundesländern, als auch aus allerlei Ausländern, international. Die zweitgrößte Gruppe ist dann die alte Westberliner Stadtbevölkerung und die drittgrößte sind die Ostberliner. Wobei ich da die Vermutung habe, es sind viele eben wegen Mangels an Arbeitsplätzen weggegangen.
Ja, und trotzdem beklage ich diesen Wechsel nicht. Eine Stadt wie Berlin muss sich qualifizieren, nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret in den Menschen und mit den Menschen. Und die Tatsache, dass wir so fragil sind, dass wir noch nicht da sind, bringt auch eine Sogkraft mit sich, bringt Energie in die Stadt hinein. Aber wir sind eben noch nicht da. Ich bin der Letzte, der erreichte Erfolge vergisst. Aber wir sind bei der Halbzeit. Das bedeutet, wir kommen jetzt gerade aus der Kabine und müssen nochmal die zweite Halbzeit so spielen. Wir dürfen, sage ich, weil diese Neuentwicklung ist ja spannend, ist ja interessant. Wir müssen eine zweite Halbzeit spielen, um im Ergebnis so stark zu sein, wie wir sein müssen. Und dann sage ich auch in diesem Buch, das ist erstmal belastend. Nicht jeder will sich auf so eine anstrengende Tour machen. Aber es ist zugleich möglicherweise vor der Geschichte für Berlin günstig, dass wir uns in einer Weise herausgefordert fühlen müssen, wie es andere Städte noch nicht tun. Frankfurt denkt, wir sind ja wirklich auf einem soliden Boden mit unseren Banken, mit unserer Finanzwirtschaft. Die Münchner, die Hamburger, die Pariser, die Londoner, sie haben diese Brisanz, sich um ihre Existenz kümmern zu müssen, nicht.
Naja, und auch die sind bedroht von den der Globalisierung geschuldeten Abwerbemöglichkeiten. Also bestimmte Arbeitgeber denken auch darüber nach, Deutschland zu verlassen und damit eben auch bestimmte große Städte in Deutschland zu verlassen?
Vollkommen richtig. Das ist aber so etwas wie ein Alltagsproblem, sich zu regenerieren. Ich sage, in diesem Jahrhundert müssen sich die Städte qualitativ und ganz grundsätzlich regenerieren. Nach meiner Behauptung, nach meiner Überzeugung ist es so, dass die Städte die großen internationalen Orte in der Welt werden. Die Leute werden nicht sagen, ich gehe nach Deutschland. Vielleicht würden sie sagen, sie gehen in die Region Europa. Aber letztlich entscheiden sie sich für bestimmte Orte. Und das ist eine große Chance, gerade diese attraktiven Orte, die wir in Europa haben. Wir müssen uns allerdings in einer Weise qualifizieren, dass die dann auch in ihrer beruflichen, in ihrer inhaltlichen, in ihrer wissenschaftlichen, in ihrer persönlichen Entwicklung sich dort am besten zu Hause fühlen.
Und das die Attraktivität hat Berlin, aber viele gehen resignierend nach wenigen Jahren dann auch wieder weg.
Ja, das war vor allem nach den ersten 10 Jahren so. Bis zu 2000 gab es eine Euphorie, wir gehen in die Stadt. Und dann hatte einfach immer mehr die Stadt das nicht anzubieten, was so ein richtiges, normales Auskommen verlangt. Wir sind bereits auf einem Weg, dass das zunimmt, dass wir also diese Solidität bekommen. Trotzdem bestehe ich darauf, wir sind immer noch in diesem außerordentlich waghalsigen und schwierigen Prozess, weil ich möchte, dass Berlin sich nicht schnell beruhigt und so sagt, das läuft ja schon und das wird ja schon werden, sondern dass Berlin die besondere Herausforderung, mehr zu leisten als andere im Augenblick, stärker zu wachsen als andere, dass sie diese Herausforderung annimmt und dann sind wir vielleicht besser trainiert für dieses 20. Jahrhundert, als es andere sind. Denn die ganze Welt wird immer enger. Die Frage, mache ich meine Zukunft in Osaka oder mache ich sie in Detroit oder mache ich sie in einer chinesischen Stadt? Diese Fragen, die sich vor 20, 30 Jahren so noch nicht gestellt haben, sie werden sich dramatisch zunehmen stellen. Und das führt dazu, dass dann nicht nur die Städte die Chance haben, Leute zu gewinnen, sondern sie sind auch in der Gefahr, Leute zu verlieren. Weil das Interessante, das Brisante in der Stadt X nicht mehr da ist, gehen die Leute weg.
Wo sehen Sie denn den Klebstoff, der dafür sorgen könnte? Alte, erfahrene Stadtentwickler wie Sie arbeiten einerseits mit Prognosen, das heißt mit konkreten Daten, was ist extrapolierbar für die Zukunft von den Daten, die wir heute erheben. Andererseits aber auch Visionen sind auch ein Mittel der Stadtplanung.
Aber Sie haben ein Wort benutzt, und da müssen die Städte sich klar sein, das steht nicht mehr zur Verfügung, nicht mehr Klebstoff. Klebstoff bedeutet jetzt, ich muss den nur festkleben und dann bleibt er. Das wird nicht mehr sein. Das ist der Grund für mein Bild von der zweiten Halbzeit. Siemens und Halske, als die hier in Berlin anfingen zu basteln, da hat niemand Siemens und niemand Halske gekannt. Und anschließend in der Industrialisierung war das eine der großen Stärken, nicht nur Berlin, sondern der ganzen Welt. Wir müssen es schaffen, diese Gesellschaft nicht nur zu einer Gesellschaft der Einfallsreichen, sondern auch der wirtschaftlich Erfolgreichen zu machen. Das Umkippen von Kreativität in neue Industrien. Da muss Berlin ein Ort sein, wo das stattfindet. Da haben wir die Leute schon und wir müssen den Prozess für uns in Anspruch nehmen und wir müssen als Stadt diesen Prozess begleiten. Das steht für Berlin an und ich sage, Städte, die sich auf die alten Industrien verlassen, sie werden verlassen sein, weil die alten Industrien bald, wir haben das in Berlin gesehen, nachdem sie nämlich nicht mehr zurückkamen, die großen Industriegiganten Deutschlands nach 1989, wir waren gezwungen, wir hatten nichts anderes. Das haben bis zum heutigen Tage nichts anderes, auf diese Zukunft uns zu konzentrieren. Und nochmal, das kann eine Stärke am Ende des Tages von Berlin sein, dass wir nämlich uns das Kampfgetümmel mit anderen aufkeimenden, es gibt sehr viel Chinesisches, es gibt sehr viel indische Orte, die jetzt eine rasante Entwicklung machen und deren Zukunft nur die Zukunft ist. Wenn sich die europäischen Städte darauf beziehen, das gilt auch zum Beispiel für Frankfurt, dass ihre Zukunft von der Vergangenheit her begründet wird, weil man nämlich Klebstoff hat für das, was da im Augenblick passiert. Da wird es nach meiner Überzeugung ein böses Erwachen geben.
Naja, da will ich jetzt mal Frankfurt verteidigen. Frankfurt ist, wie eigentlich Berlin auch, sind beide keine Solitäre. Es sind große Städte innerhalb von Regionen, in denen sich etwas entwickelt wie eine Metropolregion. Da entsteht Gemeinsamkeit, weil man aus gemeinsamen Egoismen die Konsequenz gezogen hat, zusammen können wir mehr. Es gibt auch vergleichbare Metropolregionen, die über Ländergrenzen hinaus arbeiten, selbst über Staatsgrenzen hinaus. Also die Metropolregionen sind doch wohl offensichtlich das Modell der Zukunft.
Aber sie sind erbärmlich organisiert. Land auf, Land ab, erbärmlich und zufällig organisiert. Sie haben vollkommen recht, dass das in Frankfurt eine große Perspektive sein muss. Wenn Sie aber sehen, mit welchen Apparaten die Landesregierungen, auch die Stadtregierungen auftreten und wie schwachbrüstig dann diese übergreifenden strategischen Positionen sind, da komme ich wieder mit meinem Punkt. Da sehe ich für Berlin eine Chance, da wir das sehr stark von Berlin aus, aber auch in die Region Brandenburg hinein. Denn das ist nicht nur einfach das flache Land, sondern das ist ein großer Qualitätsfaktor für diese gemeinsame Region und damit auch für Berlin. Aber wir haben das ein bisschen leichter, weil da das Zentrum, und das ist nämlich Berlin, besonders unstrittig ist. Also was zum Beispiel die Ruhrleute jetzt mit Ruhr 2010 gemacht haben, ich habe den deutlichen Eindruck, dass die dieses Pfund, was da mal in der Emotion der Kultur im letzten Jahr gewesen ist, dass sie es verspielen. Und wieder die gut organisierten Konkurrenzplayer sich abhalten lassen von
das
dem anderen.
Das ist in der Tat im Ruhrgebiet schon mehrfach verspielt worden, denn die Idee, eine große Ruhr-Metropolregion zu werden, die gab es schon in den 60er Jahren.
Und die waren noch nie so weit wie nach diesem Ereignis, nach meiner Beobachtung im letzten Jahr. Und sie sind dabei, es zu verspielen. Das ist für mich ein Grund dafür, für meine Analyse, diese Herausforderung der Städte und der Städte mit ihren Nachbarn und Partnern ist wirklich zu wenig bisher erkannt. Und mein Grund, dass ich sage, ihr Berliner, die wir es auch noch nicht realisiert haben, aber ihr seid doch in so einer großen Not, aus purer Not müsstet ihr zu sowas kommen und damit einen Zukunftsvorsprung euch erarbeiten, weil ihr gar nicht anders könnt. Auch die Bundesregierung setzt viel zu wenig diese Hauptstadt Berlin ein in ihrem internationalen Auftreten. Die Chancen, die diese Hauptstadt Berlin hat, sind sehr viel größer, und zwar im Interesse Deutschlands, als sie bisher genutzt werden.
Dann komme ich auf die Haltung des Restes der Republik. Früher waren das immer die Westdeutschen, jetzt müsste man sagen die Restdeutschen in West und Ost, in Nord und Süd. Die haben große Vorbehalte gegenüber ihrer Hauptstadt. Nicht zuletzt, weil sie es von West-Berlin so gewohnt waren, dass diese Stadt am Tropf gehalten wurde. Und dass jetzt Berlin wieder sehr teuer ist, weil Berlin Hauptstadt geworden ist, das ist auch klar. Jetzt sagt Volker Hassemer, ja gut, aber die Bundesdeutschen müssen Berlin auch besser in Gebrauch nehmen. Dann bitteschön, sagen Sie den Hörern des Hessischen Rundfunks, wie können die Hessen Berlin in Gebrauch nehmen?
Zunächst ist der erste Schritt außerordentlich wichtig. Berlin darf nicht auftreten mit der Bitte um Unterstützung. Berlin muss sich profilieren als Leistungsträger. Berlin ist ein internationaler Hotspot. Wir sind bekannt, nicht nur kulturell, sondern in vieler Hinsicht ansonsten sind wir bekannt als der Ort in Deutschland. Warum nutzen die Länder mit ihrer Leistungsfähigkeit, mit ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten, die dann immer spezifisch über das hinausgehen, was die Berliner können, was diese Stadt kann, warum nutzen die nicht Berlin als ihre Bühne? Warum verstehen die Länder zu wenig? Ich erinnere nochmal an dieses Humboldt-Forum, wie man in der deutschen Hauptstadt, und das kann man nicht zweimal in Deutschland machen, das kann man wahrscheinlich sogar nicht zweimal in Europa machen, mit dem Humboldt-Forum in der absoluten Mitte ihrer Hauptstadt nicht etwas aufbauen kann, was der Treffpunkt der Kulturen der Welt, was das miteinander Verständigen der immer stärker aufeinander lebenden Kulturen der Welt bedeuten könnte. Also ein Kreuzungspunkt.
Dieses Humboldt-Forum soll eines Tages im nicht restaurierten, aber doch in ähnlichen Maßen und an das alte Stadtschloss erinnernder Gestaltung wieder aufgebauten Schloss entstehen.
Ja, das ist die Frankfurter Erfahrung, die Sie geschildert haben, dass bis hin in das Parlament, bis hin in den Deutschen Bundestag, die Leute das Schloss wieder haben wollten.
Aber das ist natürlich jetzt auch noch nicht ein hessisches Interesse, dass die Kulturen der Welt mitten in der alten, neuen Mitte der Hauptstadt Berlin sich treffen sollen. Das kann man schlecht vermitteln, dass das alle Deutschen angeht.
Das, meine ich, sollte man versuchen zu tun. Man sollte die nicht überzeugen müssen, dass es eine Schlossfassade geben sollte. Aber dass man sagt, anders als in Paris, anders als in London, anders als irgendwo anders, haben wir in Deutschland einen Ort, wo die Kulturen der Welt ihre Kreuzung finden. Ich komme aber im Zusammenhang mit Ihrer Frage, was haben die Deutschen davon? Die Deutschen haben erst dann etwas davon, wenn nicht nur ein weiteres Museum entsteht, in Konkurrenz meinetwegen mit Museen, die in Frankfurt oder in München oder in Hamburg sind, sondern wenn das, was man nur einmal haben kann in diesem Land, ich behaupte sogar nur einmal in Europa, wenn dazu das Terrain Berlins zur Verfügung gestellt wird. Denn man muss sich klar machen, wir reden über den zentralen Ort dieser deutschen Hauptstadt, über das, was in Paris Notre Dame hat und was den Kreml hat in Russland. Und dass wir Deutschen dann anbieten, einen Ort für die Welt dort und nicht eben einen Ort, der uns gehört oder einer Religion gehört, sondern wirklich einen Ort für die Welt, das nutzt ganz Deutschland. Und da sollte sich dann auch ganz Deutschland beteiligen. Denn die Partner, die Deutschland und Berlin dann auch für die Welt zur Verfügung stellen kann, um zu sagen, ja, wir haben auch beachtliche Gesprächspartner für euch. Die kommen Gott sei Dank aus ganz Deutschland. Also die Berliner Projekte in deutsche Obhut zu nehmen und zu deutschen Zwecken, nationalen Zwecken, Zwecken also auch der anderen Bundesländer zu machen, das ist eine Anstrengung, wo wir wirklich erst am Anfang sind.
Dann möchte ich gern noch, Volker Hassemer, die Formulierung in Gebrauch nehmen, auf Sie persönlich runterbrechen, dass Sie diese Stadt mit all Ihrem Engagement, mit all Ihren Wünschen und mit Ihrer praktischen Alltagserfahrung in Gebrauch genommen haben. Das glaubt Ihnen jeder. Es hat sich aber auch in Ihrem persönlichen Leben bei diesem alltäglichen Gebrauch in der Stadt etwas verändert. Ein Umzug hat stattgefunden aus dem idyllischen Zehlendorf-Schlachtensee-Bereich. Ganz unten im Südwesten der alten Stadt Berlin sind Sie an den Käthe-Kollwitz-Platz gezogen. Also Prenzlauer Berg, ein seit Jahren angesagtes Viertel, wo ganz viel junge Leute leben. Hat es was damit zu tun, dass Sie die Mitte Berlins näher haben wollten?
Sie sind auf dem Weg mit diesem Verdacht Mitte Berlins. Aber ich wollte weder in ehemals Ost-Berlin noch in ehemals West-Berlin leben. Ich war gerne in der Zeit bis 1989 hier in dieser geteilten Stadt. Es war ja auch wirklich auch schön, in West-Berlin zu leben. Aber die Dimensionen nach 89 und die Chancen sind ganz andere. Und deswegen bin ich dorthin gegangen, wo am meisten die Berliner, von denen Sie vorhin gesprochen haben, leben. Nämlich die, die weder im einen noch im anderen Teil Berlins groß geworden sind und vor 89 gelebt haben. Und das ist der Prenzlauer Berg. Das ist er sicherlich nicht allein, aber er ist es sehr viel mehr als die teilweise gesuchten ordentlichen Westberliner Gebiete etwa rund um den Kurfürstendamm. Und als es damals unsere Entscheidung war, wieder in die Innenstadt zu gehen, dann wollten wir in dieses neue Berlin. Und das ist dort. Es ist ein guter Platz, um in diese Zukunft hineinzugehen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben.
Volker Hassemar, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch bei HR2 Kultur. Ich wünsche der Stadt Berlin und Ihnen natürlich auch, dass Ihnen die Ideen nicht ausgehen mögen und viel Erfolg beim weiteren Trommeln für die Hauptstadt. Vom heutigen Doppelkopf verabschiedet sich auch Barbara Henke. Zum Schluss hören wir noch Johann Sebastian Bachs Brandenburgisches Konzert Nummer 2.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.